willkommen zu seit langer, langer Zeit mal wieder einem neuen Format, das wir diese Woche erstmals gleichermaßen testen wie ankündigen wollen. Es wird heißen, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, Tafelrunde. Und zwar deswegen, weil wir uns in diesem Format einfach ganz gemütlich hinsetzen und miteinander reden werden. Jeder von uns wird ein paar Themen mitbringen, die gehen wir dann mal durch und gucken einfach, was sich daraus für ein Gespräch entspinnt. Und ja, da wir das Ganze ein bisschen mittelalterlich einkleiden wollen, Age of Empires entsprechend, ist es eben die Tafelrunde geworden. Zumindest vorerst, falls uns nichts Besseres einfällt. Aber das ist jetzt erstmal der Name, der dieses Format bekommen wird. Und Christian, ich habe schon von dir im Vorfeld erfahren, du bist für die Tafelrunde ganz besonders vorbereitet und möchtest direkt jetzt in der ersten Folge beginnen, hier ein kleines Ritual zu etablieren.
Genau, in guter Podcast-Tradition, das macht ja gefühlt mittlerweile jeder Podcast. Die einen essen Kuchen, die anderen trinken Kaffee, wieder andere trinken Bier. Und ich habe jetzt überlegt, was trinke ich denn zu diesem Podcast, damit meine Kehle schön feucht bleibt. Und habe in den Kühlschrank geguckt und festgestellt, ich habe hier ein belgisches Bier stehen, das bald abläuft. Also genau genommen in 3 Tagen. Das muss jetzt getrunken werden. Und das ist doch der perfekte Anlass. Der Alkohol wird mir sowieso helfen, hier ein bisschen lockerer den Frust und die Freuden von der Seele zu reden. Und vielleicht wird das ja wirklich eine Tradition und dann erzähle ich jedes Mal von einem anderen Bier. Und ich bin auch motivierter, die verschiedenen Biersorten mal alle zu trinken, die ich so habe. Denn ich liebe belgisches Bier in aller Art. Und heute trinke ich ein Orval. Das habe ich noch nicht getrunken. Und ich werde jetzt gleich einen Schluck nehmen und dann, wenn du weitergeredet hast, erzählen, wie toll es schmeckt.
Okay, ja, dann kann ich an der Stelle sagen, wir nehmen hier gerade super spontan auf. Wir haben gerade gemeinsam Rocket League gespielt, seit längerem mal wieder. Wir haben scherzend gemeint, jedes Season spielen wir gerade so viele Spiele, dass wir eingerankt werden und dann war es das aber auch irgendwie wieder. Und während wir so Rocket League spielten, haben wir die Idee dieses Formates so mehr oder weniger erfunden und hatten noch direkt beide Dinge, über die wir reden wollten, waren dann begeistert und haben gesagt, so, jetzt geht's los. Und dementsprechend bin ich hier gerade, was Getränke angeht, etwas unvorbereitet. Es ist kein Wein kalt, für Kaffee ist es zu spät. Und irgendwie hatte ich jetzt auch nicht so Lust auf Tee, dementsprechend sitze ich hier mit einem Wasser. Wenn dann denn hoffentlich die nächsten Aufnahmen besser geplant werden, kann ich da hoffentlich also irgendeine dieser gerade aufgezählten Getränkeformen zu mir nehmen.
Das wird schon. Ich kann schon mal den Zwischenbericht geben. Ist es gut? Es kommt nicht an mein Lieblingsbier, das Düffel, ran. Es hat aber auch nur 6,2%. Das ist für ein belgisches Bier ja geradezu leicht. Ja, 6,2% nur. Bier hat Alkohol,
ja,
deswegen
Prozent. Ist das, ja, Prozent, Promille ist das, was man als Mensch nachher hat.
Genau, also es ist ein...
Bin jetzt schon verwirrt.
Ich würde sagen, es ist ein schwächeres Bier. Im Geschmack ist es so ganz gut für belgisch. Nicht das empfehlenswerteste belgische Bier. Das nächste Mal habe ich hoffentlich was Besseres da.
Schön. Das werden wir... Möchtest du direkt hier mit so einem Rating einsteigen?
Boah. Und so... Also ich kann schon mal sagen, das beste Bier der Welt ist halt das Düffel. Das zweitbeste Bier der Welt.
Wenn das eine 10 ist?
Das ist eine 10, genau. Und dann wäre das hier, ich meine, ich habe ja schon echt einiges an verschiedenem Bier, auch belgischem und niederländischem Bier und so getrunken. Und ich würde sagen, das wäre dann eine 3. Also so Bitburger ist dann so eine 1. Mhm. Und dann, das ist schon sehr viel besser als ein Bitburger, aber es ist immer noch ein schlechtes belgisches Bier. Ich bin jetzt mittlerweile da angekommen, dass ich sage, das ist ein schlechtes Bier, ein belgisches. Und ja, eine 3. Das ist jetzt eine 3.
Okay. Bevor wir hier alle Leute verlieren, die mit Bier so gar nichts im Hut haben, würde ich sagen, gehen wir mal langsam in unsere Themen rein. Jeder von uns hat ein bisschen was mitgebracht. Eines, wo wir mal noch gucken, ob wir darüber reden, von mir, je nachdem, wie lange die Folge so ist, bis dahin kennst du schon. Von den anderen beiden weißt du es nicht. Und ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal die groben Anhaltspunkte, worum es da gehen könnte. Und anhand derer kannst du dir aussuchen, womit wir beginnen. Das eine Thema geht so ein bisschen in die Richtung, früher war alles besser. Und das andere Thema könnte sein, Felix hat sich mal für eine Lieblingszivilisation entschieden.
Oh mein Gott. Also letzteres interessiert mich sehr viel mehr. Ich bin kein Freund von diesem Satz, früher war alles besser. Das stimmt nämlich in der Regel nicht. Also lass uns das Blöde zum Schluss aufheben und lass uns erst darüber sprechen, was deine neue Lieblingszivilisation ist. Ach so, ich weiß es, sind's die Litauer?
Ja, tatsächlich.
Ah, ja, weil du hast mir vor kurzem erst erzählt, dass du die jetzt als Standard-Pick drin hast für 1v1s. Und jetzt musst du aber erklären, warum, weil diese Erklärung bist du mir sowieso noch schuldig.
Ich fühle mich tatsächlich einfach sehr wohl mit denen. So von allem her, was sie können. Die erfüllen einfach sehr gut meine Erwartungen an eine Zivilisation, sag ich mal. Passen auch gut zu meinem Spielstil, gehen auf allen Maps. Und ich fühle mich gerade einfach sehr, sehr wohl mit denen. Ich habe damit alle Technologien, die mir wichtig sind im Late Game. Also ich habe nicht nur normale Hussare, sondern ich habe gleich noch Winged Hussar. Das ist schon mal ganz, ganz wunderbar. Ich habe vor allem Bracer. Das finde ich ganz wichtig für mich, weil das bedeutet, dass ich zwar kein Arp habe mit Litauern, aber wenn ich irgendwie Crossbows gespielt habe, kann ich die mitnehmen. Meine Skirms taugen was. Die taugen sogar ganz besonders viel mit Litauern, dank Unique Tech. Ich habe Gunpowder-Einheiten, das ist auch sehr toll, die benutze ich sehr gerne. Litauer haben Helps und Litauer haben vor allem, und das direkt ab Castle Age, ganz, ganz wunderbare Mönche, mit denen man ganz tolle Sachen wie gegnerische Einheiten konvertieren machen kann. Und man kann mit denen sogar, habe ich gehört, Reliquien sammeln. Und das ist eins meiner liebsten Hobbys, musst du wissen. Und Litauer haben da besonders viel von, weil sie noch ihren Angriffsbonus kriegen. Und dazu kommt dieser Bonus, dass man die Nahrung hat am Anfang. Dadurch kann man ein bisschen schneller hochklicken. Man kann sich auch ein bisschen Greedy Boom erlauben, wo man gar nicht so viele Felder hat am Anfang, weil man ja dann die TCs einfach droppt und noch Nahrung draufkriegt. Das sind alles so Sachen, die kommen ganz wunderbar zusammen. Und Litauer sind so eine kavallerielastige Zivilisation, die ein bisschen arbeiten muss, damit die Kavallerie wirklich stark wird. Aber als Ausgleich dafür haben sie viele Technologien und Optionen, die andere Kavallerie-Zivilisationen nicht haben. Und das ist so eine Eigenart und Einzigartigkeit, die mir sehr gut gefällt und mit der ich mich sehr wohlfühle.
Okay, aber jetzt hast du im Kern ja einfach nur gesagt, sie sind relativ vielseitig und deswegen magst du. Du hast aber auch gesagt, die passen ja gut zu deinem Spielstil. Tu uns doch mal den Gefallen, versuch mal in ganz Kürze zu sagen, was charakterisiert dein Spielstil und inwiefern erfüllen es die Litauer?
Also ich würde sagen, mein Spielstil, ob ich das mag oder nicht, läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass ich ziemlich aggressiv eröffne im Feudal Age, mich dann in Richtung Castle Age etwas zurückziehe, Wirtschaft aufbaue und dann mit eben dieser Wirtschaftskraft in der Imperialzeit hoffentlich dann das Spiel beende mit ja, einem guten Powerspike und mit eben genau dieser Wirtschaft und das aber mit, ja, den Litauern sehr, sehr vielen Optionen, die ich da offen habe und vielfältigen Armeekompositionen und das passt einfach für mich ganz gut zusammen. Also ich kann früh loslegen in der Feudalzeit, dank der Extranahrung. Ich kann dann in der Ritterzeit einerseits mich gut verteidigen, dank Mönchen, andererseits gut boomen, da ich nochmal Nahrung drauf kriege. Und wenn ich dann die Reliquien einsammle, habe ich in der Imperialzeit nicht nur eine Power-Unit mit Lightus oder Cavalier, beziehungsweise ja sogar Paladin mit den Reliquien, sondern dazu auch noch eine breite andere Auswahl an Einheiten, die ich dazu spielen kann. Und was mir halt immer besonders gefällt, ich habe Winged Hussar, das heißt, ich habe eine der besten Trash-Einheiten im Spiel. Mhm. Und all das sind so Kleinigkeiten, das ja fügt sich für mich, wie ich generell spiele, sehr gut zusammen.
Ich habe so sehr das Gefühl, auch jetzt an mir selber, dass es einfach so Zeitabschnitte, so Perioden gibt, wo einem plötzlich eine Zivilisation in den Schoß fällt und es passt einfach gut zusammen. Und
ja,
das ist auch temporär. Irgendwann ändert sich das, weil dann fällt einem eine andere Zivilisation in den Schoß und das passt auf einmal noch besser zusammen. Aber irgendwie gibt es diese kleinen Momente und das klingt nach genau so einem Moment.
Ja, das ist schon öfter so gewesen bei mir. Litauer waren immer weit oben, aber immer hauptsächlich so auch für Hybrid-Maps, wo ich gesagt habe, es ist einfach eine sehr flexible Civ. In Turnieren ist das mein Pick Nummer 1, weil die überall gehen. Aber jetzt gerade auf Arabia und so bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber aktuell fühle ich mich halt selbst auf Arabia einfach super wohl mit dieser Zivilisation. Mehr noch als mit Malian und Mongolen, die ich ja davor sehr gerne gespielt habe. Und früher war es auch immer so, dass ich immer dachte, oh, Litauer, so flexibel und du spielst sie ja so gerne. Dann habe ich aber gedacht, ach, die Malier, schon schön. Und auch die Mongolen, toll, toll. Und ich habe jetzt nicht mehr diesen Aber-Gedanken aktuell, sondern ich habe jetzt wirklich die Litauer sehr fest in mein Herz geschlossen, muss ich sagen. Davor war es ja auch immer, als die Malier und Mongolen da oben konkurriert haben, konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Jetzt ist tatsächlich mal so ein Punkt, wo ich sagen würde, zumindest aktuell habe ich eine Sif, auf die ich mich da beschränken kann.
Ja, die Litauer sind so eine Sache. Eigentlich mag ich die Zivilisation auch total gerne. Und sie sind ja auch unfassbar stark, insbesondere auch mit ihrer Unique Unit, wobei man da auch irgendwie, also ich, wenn ich Litauer gespielt habe, gar nicht so oft hinkomme dazu.
Nee. Und wir hatten, oh, ich habe sogar noch was vergessen.
Ja.
Cav Archer können sie auch noch.
Ja, genau, da wollte ich nämlich jetzt auch langsam hin. Das ist interessant an den Litauern, finde ich ja, und das ist etwas, das hatte ich früher überhaupt nicht im Blick, aber jetzt habe ich da ein geschärftes Auge für. Mit Litauern kann man auch ganz gut Cav Archer spielen. Denen fehlt ja eigentlich nur Parthian Tactic. Und ansonsten haben sie alles, was sie brauchen. Es ist ganz cool, muss ich sagen. Und ich glaube, die Litauer sind so eine Zivilisation, dass wenn ich sie mir mit meinem heutigen Skill und meiner gegenwärtigen Geistesgegenwärtigkeit spielen würde. Ja, weil es ist bei mir auch oftmals gar nicht so ein Skill-Problem, sondern vor allen Dingen auch ein Problem, dass ich raffe, was ich eigentlich alles für Optionen habe. Und da jetzt Cav Archer mir in den Fokus gerückt sind, glaube ich, könnte ich mit den Litauern jetzt variabler spielen, als ich es früher getan hätte. Und trotzdem habe ich nicht so ganz Lust, mit ihnen zu spielen, weil ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist einfach keine Zivilisation, die mir, weißt du, wo ich so dann überlege, okay, was könnte ich jetzt für eine Zivilisation picken? Jetzt bin ich ja am Ende bei den Tataren gelandet. Auch so ein bisschen, das war auch, glaube ich, ein Gespräch mit dir, ne? Wo wir über Cav Archer gesprochen haben und du da meintest, ja, Tataren müssten es jetzt eigentlich sein.
Ja.
Irgendwie mache ich gerade so einen Shift hin zu Cav Archer und Ranged Units, weil ich langsam lerne, mit denen umzugehen und so mehrere Gruppen gleichzeitig zu haben. Und weg von der ganz starken Kavallerie wie den Franken oder den Litauern. Aber das Blöde ist halt, und das ist halt meine Einschränkung, diese Zivilisationen sind halt nicht so eindimensional, wie ich sie immer sehe, wenn ich mir überlege, was ich spielen würde. Also auch Franken sind ja wahrscheinlich weniger eindimensional, als ich sie spiele. Und die Litauer, das haben wir ja gerade erörtert, sind es auch nicht. Und daher, schwierige Angelegenheit. Ich habe aber umgekehrt, Felix, auch echt eher das Problem, dass ich schon Schwierigkeiten damit, oder es einfach so lange dauert, bis ich mich mit einer Zivilisation so angefreundet hatte. Das hat jetzt mit den Magyaren irgendwie einen Monat gedauert. Jetzt muss ich das mit den Tataren wahrscheinlich erstmal einen Monat oder zwei machen. Bis ich dann bei den Litauern ankomme, dann sind die wahrscheinlich zu Tode genervt oder so.
Ach was. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Die sind an einem guten Punkt gerade, die Litauer.
Meinst du?
Ja.
Ich bin mal gespannt.
Und wenn, dann werden bestimmte einzelne Dinge genervt. Also Leites sind bedenklich in Masse. Mhm. Das ist schon richtig. Aber das ist halt auch nicht der Grund, warum ich Litauer spiele. Du hast ja auch schon gesagt, da kommt man selten wirklich auf die Masse. Von daher ist das jetzt nichts, wo ich sagen würde, jetzt spiele ich keinen Litauer mehr, wenn an die Leites rangegangen wird. Und was die Reliquien und so angeht, wurden die Litauer ja schon mehrmals jetzt genervt und sind da auch gerade an einem ganz wunderbaren Punkt, finde ich.
Aber die Reliquien sind immer so das Ding bei mir mit den Litauern. Wenn ich Litauer spiele, dann habe ich quasi von Sekunde 1 an immer nur Reliquien im Kopf. Reliquien, Reliquien, Reliquien. Und dann denke ich mir, ich bin jetzt in der Ritterzeit, sofort ein Kloster bauen, schnell diese Reliquien einsammeln. Und ich bin, glaube ich, viel zu stark darauf fokussiert, die einzusammeln. Weil im Hinterkopf habe ich immer, wenn ich nicht irgendwie 3 Stück habe, dann habe ich quasi bestenfalls gleich gute Kavallerie, ne? Ohne Bonus. Und das ist irgendwie so immer in meinem Hinterkopf und dominiert dann mein Denken.
Naja, aber das stimmt ja nicht mal. Also du hast ja, wenn du auch nur eine hast, zumindest mal in der Ritterzeit schon stärkere Kavallerie als der Gegner.
Ja, aber mit 2 Imp meine ich.
Noch besser? Ja, ein Imp natürlich. Aber ich habe sowieso das Gefühl, und da kommen die Litauer halt sehr stark zum Tragen, dass auf Arabia, gerade wenn man ein Kavallerie-Zivilisationsduell hat, sowieso immer Reliquien einsammelt. Also aktuell für mich fühlt sich Arabia an wie Arena, was das angeht, sobald Kavallerie-Zivilisationen aufeinandertreffen, dass man Anfang Castle Age gewallt ist, jeder droppt mindestens ein Kloster, man eröffnet häufig sogar eher mit ein bisschen Lightcav als Knights und sammelt dann einfach die Reliquien ein. Und dann kann ich halt auch gleich Litauer sein.
Hm. Ja, da habe ich andere Erfahrungen mit. Also, ich habe dir ja letztens gezeigt, gegen wen ich gespielt habe. Ich habe da gegen einen Typen gespielt oder eine Typin. Hat sich Friedrich Barbarossa genannt. Spielt ausschließlich Teutonen, hat irgendwie 500x Spiele nur mit Teutonen gespielt. schwankt so zwischen 1300 und 1660 Elo. Und der spielt halt immer nur eine Sache. Jedes Spiel. Und zwar komplettes Night All-In. Der baut kein Kloster. Und ich spiele ja, es ist ja mittlerweile, habe ich das schon öfter erzählt, ich spiele ganz oft gegen diese Night Rusher. Die bauen kein Kloster. Und wenn ich ein Kloster baue, bin ich quasi im Nachteil, weil ich halt meine Ressourcen da reingesteckt habe, statt in Walls oder in irgendwas anderes. Wenn ich nicht gewallt bin, bin ich sowieso tot. Also das habe ich ja mittlerweile ganz gut drauf. Aber die haben das so auch so krass gut drauf, dass wenn ich das mache, der das nicht so krass gut drauf hat, sterbe. Und meine Lösungen sind ja mittlerweile Cav Archer und Walls. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe auch gegen den Typen gewonnen mit Cav Archern dann. Aber wenn ich ein Kloster adde und mein Gold für Mönche ausgebe, dann sterbe ich meistens da dran. Einfach, weil der Spielstil so ein anderer ist. Ich würde gerne einfach mal wissen, ohne Witz jetzt, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie ich spielen würde, wenn ich gegen jemanden spielen würde, der 200 Elo stärker ist als das Elo, auf dem ich jetzt gerade spiele. Also Leute, die mehr Meta spielen als das, was auf 1400er Elo passiert.
Und ich, wir können das jetzt direkt rausfinden.
Ja, du bist ja 300-400 Elo fast über mir. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber also ich würde es trotzdem ganz gerne mal wissen, ob ich komplett untergehen würde oder ob einfach ein anderes Spielerlebnis daraus erwächst, das für mich vielleicht weniger ermüdend ist.
Ja, das soll ich dir mal wen vermitteln, der auf das Level passt.
Nein, das ist schon gut. Irgendwann werde ich es ja hoffentlich herausfinden.
Ja, ich sag mal, aber die Meta ist ja aus einem Grund die Meta. Also wenn du die, ich sag mal, clean spielst, müsste die dich ja höher bringen.
Ja, ja, aber es ist auch nicht ohne Grund, dass Off-Meta-Strategien Meta-Strategien auch besiegen können, wenn sie halt nur crazy genug sind. Ich sag nur Huang. Ja. Also Huang zwingt dich ja nicht mehr Meta zu spielen, weil das so stark ist. Ich sag jetzt nicht, dass der 1400er oder 1500er Tuten All-In-Spieler, der nichts anderes macht, genauso gut ist wie Huang, ist er nämlich nicht, sonst wäre er genauso weit gekommen. Aber vielleicht ist auch einfach diese All-In-Strategie nicht so stark wie das, was Huang gemacht hat. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich bin ja auch nicht so ein guter Spieler wie die Gegner, die Huang hat. Es ist trotzdem, es ist einfach so eine Neugierde, die ich habe. Ich würde halt gerne wissen, ob ich so verliere und es ist ein spannendes, cooles Spiel oder ob ich einfach noch komplett untergehe, weißt du?
Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht kommen wir dazu, dieses Experiment mal zu machen. Mich würde es auch interessieren.
Ja. Ich bin ja auf gutem Wege dorthin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt für dich erschöpfend über die Litauer gesprochen haben. Das würde ich jetzt.
Ich denke, wir können das vorerst mal abschließen, ja. Ich kann mal zusammenfassend vielleicht sagen, also, wie gesagt, ich habe jetzt neu oder mehr noch entdeckt als früher, auch für Arabia. Aber nach wie vor, ich glaube, in meinen letzten paar Turniersets habe ich immer Litauer gepickt. Gerade jetzt in der Plünderparty und auch davor bei AOE 2 Germany war ja African Readbats drin. Und Litauer machen so viel Spaß da. Ich habe da, glaube ich, auch sogar 3 von 4 Mal mit Kev Archern dann eröffnet, weil mein Gegner schon so viele Speere hat. Es macht so viel Spaß einfach. Oh, der Fischboom dahinter.
Ah. Na, du mit deinem Fischboom. Ich habe letztens mal in irgendeinem Spiel habe ich gefischboomt. Das war...
Toll, oder? Macht Spaß.
Ja, nein, überhaupt nicht, weil ich es auch nicht gut mache. Aber genau darüber möchte ich jetzt gerade kurz erzählen. Das war noch, als Scandinavia im Map-Pool war. Und da habe ich irgendwie relativ häufig gegen Leute gespielt, die Scandinavia gepickt haben. Und ich habe auf der Map ganz gut gespielt, auch eine gute Winrate eigentlich gehabt. Und einmal, ne, ich habe das Spiel dominiert und ich hatte Wasser gewonnen und auf meiner Seite komplett fischen können. Und dann habe ich die andere Seite auch gehabt und konnte da fischen. Und dann habe ich da schön meinen Fisch weggemacht und dachte, jetzt ist Fischboom-Zeit. Felix sagt ja, Fischboom ist key. Fischboom ist super stark. Und ich weiß, dass Fischboom super stark ist. Ich habe oft genug Viper gesehen, wie er auf Arabia fischboomt und so. Aber ich finde, Fischboom ist sau schwer. Also, ich weiß nicht warum, aber es ist nicht so, wie ich platziere einfach Farms. Und sondern irgendwie ist es kompliziert und schwer. Und außerdem habe ich immer die latente Angst, wenn der Gegner auf Wasser zurückkommt, dann killt er meinen ganzen Fisch. Ist viel leichter, als irgendwie Farms zu snipen. Und dann habe ich also dann doch wieder in Wasser, also in Galeeren dann investiert und so diese Küste auf der Seite von meinem Gegner abgedeckt, damit der dann nicht mit irgendeinem Villager hindocken kann. Aber das war ja wieder Gold und Holz und so. Und das hat mich schon wieder davon abgehalten, dass ich meine ganzen Reusen bauen kann. Und überhaupt diese Reusen da für meine 30 Schiffe zu bauen, mit denen ich da vorher Fisch gesammelt hatte, weil ich ja Wasser gewonnen hatte, das dauert eine ganze Weile, weil ich muss ja währenddessen auch ganz viele andere Dinge machen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, weshalb ich so schlecht im Fischboom bin. Ich baue halt trotzdem irgendwie auch noch Farms, weil ich kann doch nicht einfach nur Fischboom, weißt du?
Ja, das ist der Fehler. Das ist ein ganz großer Fehler dabei. Und es hat ja auch einen Grund, dass die ganzen Black Forest-Spieler diese komische Fischboom-Doc-Mod da haben, damit die besser sehen, was sie da schaffen. Das ist wirklich, ja, in der Geschwindigkeit, die Age of Empires halt nun mal hat, eine Herausforderung, die Fischtraps da sauber zu platzieren. Und was du ansonsten meintest, das hat auch einen Grund, dass ich das hauptsächlich auf Maps mache, wo man ein Wasser, wenn es gut läuft, komplett für sich hat. Also hier African Reedbeds, da hat man es hinter sich. Auf Four Lakes oder so kann man es mal komplett abwallen. Und ich habe das ja auch schon in unseren gemeinsamen Turnierspielen auf sowas wie Grass Rocks gemacht, wo ich dann mit Japanern einfach keine einzige Farm hatte. Aber es sind nur ein Haufen Fishtraps und eine absurde Imperial-Zeit-Time. Aber das halt auch nur, wenn wir ein Wasser hinter uns komplett geteamwallt haben. Mhm. Ansonsten ist mir das auch viel zu riskant, weil das alles auf einmal zu verlieren, ist halt so eine gewaltige Investition. Das wirft einen so zurück.
Ja, andererseits denke ich mir, ich hatte ja vorher Wasser gewonnen. Also wenn der Gegner da was rein investiert, damit er das komplett vernichtet, dann hat er aber auch wirklich viel da rein investiert. Und ich krieg das ja mit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er das einfach so macht. Und dann müsste ich ihn einfach auf Land besiegen, das Spiel auch vorbei. Aber ach, was weiß ich. Irgendwie, ich bin so unvertraut mit dieser Fischboom-Geschichte, dass es mir mehr schadet als nützt. Und das ist ein Problem dabei. Aber das ist überhaupt nicht das, worüber ich reden wollte. Ich habe eigentlich andere Themen, über die ich sprechen möchte. Und eines dieser Themen ist meine gegenwärtige Unlust zu spielen. Dachte, das ist mal ein bisschen ein anderes Thema, so ein Metathema, so ein motivationales Thema.
Machen wir jetzt hier eine Therapiestunde.
Ja, quasi eine Therapiestunde mit Bier, das ist perfekt. Nee, es ist, so schlimm ist es nicht. Und es ist auch nicht die ganze Wahrheit, weil ich habe eigentlich Lust zu spielen. Aber das ist so was ganz Komisches. Ich stehe so davor, hab Age of Empires offen. Und dann denke ich mir, okay, du spielst jetzt eine Runde. Und dann gehe ich in den Map-Pool oder in die Queue. Und dann, bevor ich sie starte, denke ich mir, ach, eigentlich sollst du erst noch mal ein Aufwärmspiel spielen, weil du hast jetzt seit 3 Tagen nicht gespielt und bist dir so unsicher. Und wenn dann, ach, guck mal, da ist ja Marketplace in der Map-Pool. Vielleicht ist es ja interessant, spielst mal ein Spiel gegen KI auf Marketplace, damit du dir die Map vor Augen führst. Und dann spiele ich das und dann habe ich da plötzlich meine 2 Marker und ich denke mir, what the fuck, stimmt. Und dann höre ich mir noch schnell den Map-Pool-Podcast von Felix an, was der da so empfiehlt. Aha, okay, jetzt habe ich einen Plan. Es ist irgendwie schon eine halbe Stunde vergangen. Ach, da ist ja auch noch Four Lakes im Map-Pool. Na gut, dann übe ich nochmal den Litauer-Start mit auf Four Lakes. Und dann habe ich das gemacht und dann hat das irgendwie scheiße geklappt. Dann fühle ich mich irgendwie schlecht und dann denke ich mir, ja, dann spielst du halt vielleicht auch einfach kein Age of Empires 2 heute, weil morgen fühlst du dich ein bisschen besser. Und dann mache ich das morgen wieder und übermorgen wieder. Und dann habe ich jetzt irgendwie 3 Tage lang nicht gespielt und ich stehe da und ich weiß nicht so ganz. Ich habe irgendwie Lust zu spielen und starte das Spiel, aber am Ende spiele ich nicht. Hast du sowas auch manchmal?
Selten tatsächlich, also gerade in Age of Empires, weil ich mich halt schon immer sehr bewusst entscheide, das zu spielen. Und ganz oft geht's mir gerade andersrum. Ich starte teilweise das Spiel und bin nur so mittelmotiviert. Und wenn es dann losgeht, möchte ich geradezu nicht mehr aufhören. Bei mir ist das immer sehr komisch. Ich habe ganz oft total Lust zu spielen, wenn ich gerade nicht die Gelegenheit dazu habe. Und male mir dann die tollsten Dinge und Strategien aus, die ich machen möchte. Und dann habe ich die Zeit zu spielen und bin am PC und denk mir so, boah, wäre jetzt aber auch irgendwie schon ganz schön stressig, ne? Age of Empires und so, weißt du, ne, wie stressig das ist. Und ich mir so, ja, aber wenn du dann nicht spielst, bereust du es nachher wieder, wenn du dann Lust hast, wenn du gerade keine Gelegenheit dafür hast. Und dann starte ich immer das Spiel und denk mir so, ja, außerdem hier Podcast und so, das ist irgendwie so, weiß nicht, ist eigentlich ein bisschen dumm, aber ich habe immer für mich selbst auch so, weil wir ja auch so, ich sag mal, edukativen Content hier machen teilweise, das Bedürfnis, das zu legitimieren insofern, dass ich halt in dem Spiel ein bisschen was kann und nicht so schlecht bin. Und deswegen habe ich halt auch immer den Anspruch, besser zu werden und ein gewisses Level zu halten. Alleine deswegen spiele ich halt teilweise. Und immer wenn ich dann aber drin bin, dann habe ich auch sehr viel Spaß. Und ja, also ich bereue das dann in den seltensten Fällen. Die einzigen Sachen, wo ich dann bereue, wirklich in die Queue gegangen zu sein, da weiß ich es eigentlich vorher schon. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, wo ich dann auch teilweise in unseren Sessions recht schnell und frustriert auflege und gehe mit den Worten, ich hätte heute nicht spielen sollen. Yeah. Das sind dann immer die Situationen, wo ich von vornherein schon weiß, eigentlich bist du heute nicht fit, aber irgendwie solltest du mal wieder und hast auch eigentlich vorhin noch Lust gehabt. Vielleicht wird's ja was. Es wird nie was.
Ja, ich bin ganz gut darin zu sagen, wenn ich mich nicht 100% fühle, dann auch einfach nicht zu spielen. Manchmal tue ich den Fehler, dass ich dann doch spiele. Und das sind dann aber auch die Tage, an denen höre ich aus irgendeinem Grund nicht auf. Und ich ärgere mich so sehr. Das ist furchtbar. Und dann fehle ich ein Spiel nach dem anderen. Plötzlich habe ich 100 Elo weniger. Das ist ganz, ganz schlimm.
Das kenne ich.
Ich weiß nicht, warum ich dann nicht auch aufhören kann zu spielen. Aber dann bin ich so sehr da drin, dass ich denke, ein Spiel wirst du ja wohl noch gewinnen. Dann fühlst du dich besser. Dann verlierst du wieder. Und dann denkst du, ein Spiel wirst du doch, jetzt hast du doch schon 70 Elo verloren. Ne, das ist ja eigentlich unter deinem Niveau, in Anführungszeichen. Und dann kommt da jemand und pickt Sylph und spielt irgendeine Scheiße und lädt mich zu Tode. Und oh, ich denke mir dann so, was soll denn die Scheiße? Das kann doch jetzt nicht das letzte Spiel sein, sonst spiele ich jetzt eine Woche nicht. Ne? Und dann spiele ich noch ein Spiel. Und dann bin ich aber so sehr mit allem frustriert, dass ich halt auch selber einfach Scheiße spiele. Und da komme ich aus diesem Teufelskreis wirklich nur sehr beschwerlich heraus.
Da hilft's mir so ein bisschen. Ich habe für mich so die persönliche Regel, wenn es nicht einen großen Cut gibt an dem einen Tag, höre ich auf, wenn ich an einem Tag zwei Spiele hintereinander verloren habe. Außer in einem der Spiele passieren Dinge, wo ich mir sicher bin, das habe ich jetzt nicht verloren, weil ich an dem Tag nicht gut spiele, sondern weil ich grausam gelähmt wurde und von vornherein keine Chance hatte oder sowas. Aber wenn ich in einem normalen Spiel zwei hintereinander verliere, dann höre ich meistens einfach auf, weil erfahrungsgemäß dann auch nichts mehr Gutes passiert an dem Tag. Aber wenn ich eins verliere und eins gewinne oder sowas, dann mache ich auch öfter länger weiter. Aber wie gesagt, so zwei hintereinander, erfahrungsgemäß kommt dann auch kein Win mehr so schnell.
Es gab mal eine kurze Zeit, da habe ich das auch hinbekommen. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich eher so ein Gespür habe, dass es eh nichts wird und dann spiele ich halt auch nicht. Bis auf die wenigen Male, wo ich es dann doch tue und dann so fürchterlich abstürze. Also keine Ahnung, ich erlebe mich auch zunehmend als jemand, der stark frustriert werden kann beim Spielen und dann auch einfach keinen Spaß hat. Und das wurmt mich auch. Und manchmal, so wie jetzt die letzten Tage, dass ich halt davor nicht wusste, ich glaube, heute ist wieder so ein Tag, wo ich ziemlich frustriert sein werde und dann schimpfe ich und dann bin ich sauer und eigentlich hast du da keinen Spaß. Also warum tust du das überhaupt? Und dann spiele ich halt nicht. Und ich glaube, ich muss wieder so ein bisschen eine zuversichtlichere Haltung haben, damit ich dann gut gelaunt in die Spiele reingehe und dann, und ich werde das auch haben, ne? Das ist jetzt kein Dauerzustand. Das ist irgendwie gerade so eine komische Phase. Und dann werde ich auch wieder Spaß dran haben. Nur irgendwie ist es halt einfach kein gutes Gefühl, dieses Spiel zu spielen, wenn ich eigentlich keinen Spaß dabei habe. Es sollte doch Spaß machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt immer, dass ich den dann, wenn es nicht halt diese komplett komischen Tage sind, haben werde, wenn ich erstmal gestartet habe. Es ist ganz komisch, dass das bei uns so andersrum ist, gewissermaßen.
Ja. Tja, also das war eines meiner Themen. Ich glaube, am besten handeln wir das jetzt so ein bisschen abwechselnd ab, bevor wir zu meinem nächsten kommen.
Ja.
Können wir jetzt das darüber sprechen. Was war nochmal dein zweites Thema? Was war irgendwas, das mir nicht gefallen
Früher
hat?
Früher war alles besser.
Ach ja, genau.
Habe ich dir das angeteasert. Und auch wenn dir das grundsätzlich nicht gefällt, wirst du mir in meiner These dahingehend zustimmen. Das weiß ich jetzt schon.
Ja, dann.
Und zwar begann alles mit den Litauern. Es knüpft gewissermaßen an meinen anderes Thema an. Es gibt doch in-game diese Icons, die man freischalten kann, also als Avatar gewissermaßen, wenn man bestimmte Sachen im Spiel macht. Also es gibt ja von den Events, wo man dann irgendwie irgendwann mal, keine Ahnung, 50 Einheiten mit Umhängen bauen musste oder sowas. Es gibt diese allgemeinen für gewinne 100 Spiele, gewinne 200 und so. Und es gibt aber auch die zivilisationsspezifischen. Man kann die Elite-Unit so in normal, standardmäßig grau bekommen, wenn man 10 Spiele mit der Zivilisation gewinnt. Und man kann die aber auch in farbig, meistens in rot, kriegen, wenn man 100 damit gewinnt. Und jetzt hatte ich ja letztens bei mir so durchgeschaut, was ich da alles habe und nicht habe. Ich habe da zum Beispiel den Chukunu, Mangadai, Taken ist dabei. Zu meiner Überraschung sogar der Berserker ist Elite bei mir. Jetzt hätte ich aber gerne auch noch den Leitis. Und habe deswegen eigentlich sogar angefangen, die Litauer auch auf Arabia einfach mal in reinzutun, für falls es nicht random gibt. Und dabei dann entdeckt, dass ich sie sehr gerne habe, auch auf Arabia. So begann das alles, ja. Und ich hole jetzt mal noch kurz aus zu einem kleinen Exkurs, aber das ist noch nicht das eigentliche Thema. Christian, ich glaube, dieses Freischaltding in Age of Empires, ich bin wenig überrascht, aber ich denke, es ist kaputt.
Okay. Erstens, bin gespannt, wie du die Kurve zu deinem früher war alles besser hinkriegst. Und zweitens, ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass das Ding broken ist, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals irgendwas freigeschaltet hätte?
Was? Also, du bekommst das nicht so offensiv angezeigt, von wegen, hey, du hast das freigeschaltet.
Ah,
du musst
okay.
halt auf das Icon ändern-Ding oben klicken und dann siehst du, was du hast. Und
naja, man muss halt dazu sagen, dass ich natürlich, Snob wie ich bin, weil ich das Spiel unterstützen wollte, beziehungsweise die Devs, ich habe mir ja die tollen Animated Icons allesamt geholt.
Ja.
Und nutze die natürlich, ne? Und dann gibt's natürlich so Plebs wie du, die hart arbeiten müssen für ein bisschen cooleres Icon. Was weiß ich, womit du dich so abgeben musst. Ich werde jetzt mal, während du erzählst, das Spiel öffnen und schauen, ob ich sowas finde. Aber
ja, du hast das mit Sicherheit irgendwie für Franken oder Berber oder sowas.
Ja, aber inwiefern ist es denn broken?
Ja, die werden einfach nicht freigeschaltet. Und zwar
aha, also doch.
Ich habe mal so grob überschlagen, wie viele Wins ich mit Litauern schon habe. Und zwar anhand von AoE2 Insights. Da kann man gucken, wie viele Wins man hat. Und da müsste ich irgendwie, als ich nachgeguckt habe, so irgendwo zwischen 80 und 90 gewesen sein. Und da sind Singleplayer-Sachen und teilweise Turnierspiele, die mal privat gespielt wurden oder Übungsspiele, ja noch gar nicht mit drin. Und dann war ich mir aber also da irgendwann relativ sicher, dass ich mal die 100 überschritten haben müsste und habe dann mal ein paar andere Sachen nachgeschaut. Und zum Beispiel laut AoE2 Insights und auch laut meinem eigenen Gefühl habe ich mit den Vietnamesen weit über 100 Siege, aber den Lituanian Archer habe ich nicht freigeschaltet. Und auch gibt es noch 3 Zivilisationen, wo ich nicht mal die Standardvariante habe, zugegebenermaßen die 3 neuesten. Aber gerade mit Georgiern und mit Römern bin ich mir auch sehr sicher, dass ich schon 10 Siege habe. Deswegen glaube ich, dass das alles nicht so richtig freigeschaltet wird. Und das ist ein bisschen frustrierend.
Also du hast recht, ich habe tatsächlich einiges freigeschaltet. Witzig, ich wusste nicht, dass ich 10 Siege mit den Kelten habe. Zählen da auch Singleplayer-Spiele oder geht's nur Multiplayer-Spiele?
Ja, natürlich.
Ah.
Das zählt alles rein. Deswegen wundert es mich halt auch, dass ich die Litauer und Vietnamesen nicht habe.
Ja, interessant. Ich habe auch.
Aber was hast du für Elite?
Ich habe fast nichts in Elite. Ich habe die Franken in Elite. Sonst sehe ich hier nichts in Elite.
Berber?
Ah ja, doch, Berber habe ich auch, tatsächlich.
Sag ich doch.
Und das war's, die 2. Sonst nix.
Ja, ich meine, 100 Wins mit einer Zivilisation ist ja auch einiges.
Na, das stimmt.
Ich habe das, wie gesagt.
Aber mit Magyaren müsste ich es auch haben. Und Litauer eigentlich auch. Ja. Und Perser. Was ich früher mit Persern gespielt habe und Azteken. Allein gegen die KI.
Hast du doch gewonnen.
Ja, natürlich gegen die KI. Habe ich unfassbar oft mit Azteken gespielt. Einfach Eagle Alls ins und so ein Kram. Ja, ja, schade. Aber ich kapiere immer noch nicht, warum früher alles besser war.
Ja, pass auf. Was ich nämlich dann irgendwann so dachte, als ich daran war, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, und dann gleichzeitig auch noch diese Icons zu sehen, die man da kaufen kann, ist, dass es sowas früher eigentlich auch in anderen Spielen und öfter gab. Und ich es sehr schade finde, dass das weg ist, gewissermaßen. Nahezu 100%ig ersetzt durch Microtransactions, dass man überhaupt nicht mehr durch irgendwelche spielerischen, besonderen Leistungen sich sowas Vorzeigbares freischalten kann. Ich habe dann nämlich direkt gedacht damals an sowas wie Call of Duty, wo man ja für jede Waffe einzelne Skins freischalten konnte. Nicht indem man die einfach gekauft oder aus einer Lootbox gepackt hat, sondern indem man irgendwie Killstreaks damit gemacht hat, Headshots gegeben, so und so lange überlebt hat oder was weiß ich was. Da gab es pro Waffe Dutzende Herausforderungen. Und wenn du die alle geschafft hast, hast du einen goldenen Skin bekommen. Und wenn du für alle Waffen aus einer Kategorie den goldenen hattest, hast du für alle einen Diamanten bekommen. Und die sahen scheiße aus am Ende, aber du konntest zeigen, dass du was geleistet hast. Und das gibt es einfach nicht mehr. Du musst dir das alles kaufen mittlerweile. Und wie ich dann so dran war an meinen Litauern und mich drauf gefreut habe, da meinen Elite-Leiter eines schönen Tages mal zu bekommen, habe ich so gedacht, es ist schade, dass es das nicht mehr öfter gibt, weil ich habe das immer echt gern gemacht.
Ja, du würdest es heute nicht mehr tun. Außer halt bei Age of Empires, weil du das so viel spielst, aber du spielst kein anderes Spiel mehr, so wie früher, monatelang, weil du halt nur das eine Spiel hast und du halt Taschengeld sparst, bis du das nächste Spiel kaufen kannst. Also du hattest einfach viel mehr Replayability. Ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl. Meine erste Assoziation war sofort, bei Tekken 3 oder Tekken Tag Tournament haben wir tausendmal die Kämpfe gemacht, um auch wirklich jedes Kostüm freizuschalten, weil die dann natürlich toll waren und es war ein Statussymbol. Du wusstest genau, okay, dieses Kostüm hat mein Freund, bei dem ich jetzt spiele auf der Konsole, nur deshalb, weil er so gut ist, weil er so oft gewonnen hat. Oder bei sowas wie bei Dead or Alive oder so etwas, ne, damit du die bisschen freizügigeren Kostüme kriegst, weil du ein pubertierender Junge bist und sehen willst, wie die Brüste von der Kämpferin aussehen oder so etwas. Das hast du aber alles nur gemacht, weil du nur dieses eine gottverdammte Spiel hattest und 3 Monate warten musstest, bis du ein neues Spiel bekommst und hast den gleichen Scheiß von vorne gemacht. Außerdem sind es natürlich die ganzen Cosmetics, ne? Und wenn du ein Multiplayer-Spiel hast, bei dem du mit Microtransactions Geld verdienen möchtest, willst du das logischerweise nur in die Cosmetics stecken, damit es nicht am Ende Pay-to-Win ist. Und dann
ja, natürlich.
Ist es der, also genau, es gibt schon sinnvolle Erklärungen dafür, aber ich weiß nicht, ob ich das schade finde, dass du diese Dinge nicht mehr ergrinden kannst. Ich glaube, heutzutage, wo du eine Überfülle an Spielen hast, ist das zunehmend unwichtiger geworden.
Das glaube ich nicht. Also ich auf einer wirtschaftlichen und so rationalen Ebene verstehe ich natürlich vollkommen, warum das so ist, dass das total viel Sinn ergibt, dass man die Sachen kauft und nicht freispielt. Aber wenn du andererseits überlegst, ist es ja, auch wenn jetzt Leute wie wir mehr Geld haben, als wir das als Kinder und Jugendliche hatten, trotzdem die Regel, dass ganz viele dieser Leute das nicht dahingehend nutzen, sich jetzt alle paar Tage ein neues Spiel zu kaufen, sondern wir haben ja das Games-as-a-Service-Konzept, was ja dazu führen soll und bei mir seit jeher das sehr erfolgreich tut, auch wenn ich dann immer sehr wenig Geld da lasse, dass man sehr lange ein Spiel am Stück spielt. Und da würde es dann ja auch Sinn ergeben, zumindest aus spielerischer Sicht, wenn man sich solche Sachen ergrinden und mit Skill freispielen könnte. Aus wirtschaftlicher Sicht ergibt es natürlich mehr Sinn, wenn man die kaufen kann. Aber ich finde das super schade. Ich würde sowas gerne wieder machen.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, es ist halt auch schade. Es ist nur alternativlos, weil dann hast du quasi das Gleiche wie im Mobile-Markt, wo du halt auch alle Free-to-Play-Spiele hast und du kannst für die coolen Sachen auch Geld ausgeben, aber du kannst es dir auch mühsam und langsam ergrinden und es macht halt einen Großteil. Nur der Unterschied ist, dass so ein Mobile-Game von Millionen von Leuten über Jahre hinweg gespielt werden, während Age of Empires 2 überraschenderweise ja auch von 1 Million gespielt wird, aber halt irgendwie über einen Monat verteilt. Und weißt du, das ist nicht das Gleiche. Einfach die Zahlen sind nicht groß genug dafür, dass sich das rechtfertigen würde.
Aber mir geht's ja auch gar nicht um Realismus oder so.
Ich weiß.
Ich sage ja einfach nur, ja, ich find's einfach schade, dass dieses System tot ist. Dass es das nirgendwo mehr gibt, außer bei Age of Empires.
Nirgendwo stimmt aber auch. Nirgendwo stimmt, glaube ich.
Kein relevanten Spiel mehr.
Nein, nein, nein. Es gibt ja sogar lustigerweise, was mich jedes Mal wieder irritiert, ja, im Zeitalter von, wo Spiele oder eigentlich jede Konsole und jede Plattform, über die man spielen kann, bis auf die Switch und den Epic Store, haben sie ja eingebaute Achievement-Systeme oder Trophäen oder wie auch immer das bei Xbox heißt. Und manche Spiele haben das gleichzeitig nochmal in sich integriert und dann kriegst du quasi 2 Achievements und das eine Achievement ist dann in-game und dafür kriegst du aber nichts, außer halt, dass du in-game dieses Achievement hast und dann kriegst du gleichzeitig nochmal die Trophäe. Und dann gibt es aber auch sowas wie Resident Evil zum Beispiel. Und ich meine, die Remakes von Resident Evil haben auch immer noch dieses Prinzip drin. Oder Evil Within hatte das oder so. Gerade so Survival-Spiele haben das viel, wo du über Grind dann auch einfach kosmetische Dinge dazu bekommst, damit du, während du grindest, halt deinen Charakter anguckst und die ein bisschen anders aussehen. Ganz ausgestorben ist das, glaube ich, nicht.
Ja, aber es ist nicht mehr so das Gleiche, was ich meine. Also gerade in Multiplayer-Spielen ist das ja nochmal was anderes, wo man dann wirklich die Dinge auch gegen Leute machen muss einerseits und dadurch, dass es sich so ein bisschen verdienter anfühlt, weil man jedes Mal da menschliche Hürden überwunden hat, um da hinzukommen und andererseits natürlich das auch besser nach außen tragen kann, als wenn ich da in meinem Singleplayer-Spiel jetzt mit anderer Robe unterwegs bin.
Aber es sieht doch eh niemand, wie dein Profilbild aussieht, außer deinen Teammates, oder?
Ja, doch, nach dem Spiel ja auch Gegner. Aber ich meine ja, das Profilbild ist ja jetzt nur das Beispiel, an dem ich überhaupt mal wieder drauf gekommen bin, weil das seit Jahren das erste Mal, bin auch im super kleinen, was ist, wo ich so drauf hingrinden konnte gewissermaßen. Aber es sind ja jetzt nicht in Age of Empires, aber natürlich in anderen Spielen auch noch andere Sachen derart denkbar. Mir ist halt einfach an dem Beispiel aufgefallen, dass es das nicht mehr so gibt.
Ja, Ja, ein bisschen traurig ist es schon. Ne, dieses Service-Game-Zeitalter löst halt gewisse Dinge ab. Andererseits, in mancherlei Hinsicht hat es auch Vorteile. Also jetzt nicht so sehr das, aber dass die Spiele halt auch vielleicht neue Dinge ausdenken müssen, damit Spieler länger an einem Spiel dranbleiben. Sowas wie New Game Plus und so ist ja auch, glaube ich, etwas, was daraus entstanden ist. Einfach nur, um die Spielzeit sozusagen auf kreative Weise zu verlängern. Früher hatten Spiele kein New Game Plus. Da hast du von vorne angefangen, hast quasi das Gleiche noch einmal gemacht. Es gibt, glaube ich, auch dadurch ein bisschen Raum für Innovation oder für Veränderungen in Spielen. Aber für ein Spiel, das du halt immer und immer wieder spielst. Und by the way, ich habe eben, als ich jetzt wegen den Profilen reingeguckt habe, festgestellt, ich habe exakt 2000,0 Spielstunden in Age of Empires 2 heute
scheinbar bekommen. Oha, Verräter.
Wieso Verräter?
Weil ich jedes Mal, wenn ich eine Tausender-Marke geknackt habe, genauestens drauf geachtet habe, dass hier aus nostalgischen Gründen und so die 2000er-Marke in einem Teamgame mit dir geschehen ist. Also die Tausender.
Warte, jedes Mal, wenn eine Tausender-Marke geknackt ist?
Ja, ich hab also bisher zweimal und es steht dir in 65 Stunden wieder bevor.
Okay, es tut mir leid. Erstens war ich mir nicht dessen bewusst, dass wir diese Abmachung haben. Und zweitens, ich wusste nicht, dass die 2000 gerade geknackt wurden bis eben, weil ich nie auf meine Spielzeit achte. Und drittens, die 2000 sind ja gerade erst geknackt. Ich habe noch nicht die 2001. Also, wir könnten noch ein Teamspiel spielen und dann ist die Abmachung gewahrt. Aber da muss ich jetzt so lange warten, bis wir ein Teamspiel spielen und darf keine Age of Empires mehr spielen.
Ja, ist eh schon zu spät.
Naja, ich hab meinen Gedanken verloren, aber am Ende des Tages, Felix, bin ich bei dir. Ich glaube, es war cooler, also die Zeiten für mich als Spieler waren cooler, als ich noch sehr viel Zeit in so ein Spiel investiert habe und nur für mich selber oder für Bragging Rights oder um Freunde zu beeindrucken oder so, ein Spiel gegrindet habe, um irgendeinen sinnlosen Skin zu bekommen. Da war ich sehr, sehr glücklich damit, weil ich einfach dieses Spiel fröhlich gespielt habe und es mir tatsächlich etwas bedeutet hatte, diese Sachen zu bekommen.
Ja.
Und das ist heute jetzt weniger der Fall. Aber ich weiß nicht, ob das auch gleichzeitig so ein bisschen der Ruf nach Kindheit ist, ne, als erwachsener Mann.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Einerseits ist das so ein bisschen das Nostalgische, was man da hat. Also gerade als Jugendlicher bedeuten dann die Dinge auch nochmal mehr als jetzt. Mittlerweile ist einem sowas halt schon auch egaler einfach. Man würde da nicht mehr diese teilweise ja absurde Zeit reinstecken, um irgendeine Kleinigkeit zu bekommen, weil man dann irgendwann sagt, jetzt sind mir vielleicht doch auch andere Dinge wichtiger und ich habe diese Zeit nicht. Aber andererseits ist es halt schon, glaube ich, wirklich ein Faktor, dass es das nicht mehr gibt in der Form. Also ich wäre da, habe ich jetzt ja über mehrere Minuten schon ausgedrückt, schon auch noch interessiert, auch wenn ich durchaus glaube, dass da sehr viel dieser Gedanken auch ja einfach nostalgisch sind und man das heutzutage anders sehen würde und nicht mehr in der gleichen Form machen. Das ist einfach, gerade als Jugendlicher, wie oft tatsächlich hat man von Freunden gesagt bekommen, was hast du da für einen coolen Skin? Und wie oft dem Gegenüber hat man sich vorgestellt, wie beeindruckt bestimmt jetzt alle anderen gerade sind.
da kommen schöne Erinnerungen auf. Ich hatte hier auf meiner Liste noch als Thema, wenn die Zeit reicht, über was zu sprechen, was ich jetzt gerade am Wochenende erlebt habe. Das hat aber nicht direkt mit Age of Empires 2 zu tun. Das hat aber direkt damit zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses nostalgische Spielen von früher. Ich nehme das jetzt mal kurz vorweg. Das müssen wir ja nicht in die Tiefe diskutieren. Aber Felix, ich hatte jetzt über Ostern genau dieses Gefühl, als ein Freund mich besuchen kam und wir haben ein Spiel gespielt, das heißt Songs of Conquest und das ist quasi ein modernes Heroes 3. Für die Leute, die nicht wissen, was Heroes 3 ist, das ist eine Art rundenbasiertes Strategiespiel mit einer Überweltkarte, wo man Ressourcen sammelt, man baut eine Stadt aus, man baut Armee auf und kämpft gegeneinander und miteinander und so weiter und so fort und schaut es euch an, falls ihr es nicht kennt, so einfach als Bildungslücke. Und jedenfalls, davon haben wir eine Art moderne Variante gespielt. Und zwar im Hot-Seat-Modus. Das heißt, wir saßen hier beide vor meinem Computer von morgens bis spätabends und haben dieses Spiel gespielt und haben eine gemeinsame Kampagne gemacht nebeneinander und haben geredet und haben zwischendurch was gegessen oder uns mal die Beine vertreten und haben wir wieder weitergespielt und dieses Spiel hat uns komplett in seinen Bann gezogen. Und ich habe das so vermisst, dieses Gefühl, dass nebeneinander sitzens und ein Spiel gemeinsam lernen und entschlüsseln und besser werden und Strategien machen und gemeinsam gegen die KI zu spielen und dabei Spaß zu haben. Das war ein fantastisches Gefühl.
Ja, das hat man auch ja leider nicht mehr so oft. Das letzte Mal in der Form war jetzt auch vor mehreren Jahren, als wir unseren Salt and Sanctuary Random
bei der Hälfte war auch cool.
oder so beendet haben. Ja. Oh, das war immer in der kurzen Zeit, nachdem ich ja den Pflichtfachteil vom ersten Examen geschrieben hatte, dann hatte ich noch die Schwerpunktvorlesungen, da bin ich immer nachher noch zu dir zum Spielen gekommen und dann war wieder Corona und
ja.
Es gab keine Vorlesungen mehr und ich war nicht mehr in Mainz.
Hattest du eigentlich den zweiten Teil von Salt and Sanctuary gespielt?
Es gibt einen zweiten Teil.
Ja, ist halt auch schon 2 Jahre alt und sowas, aber klar, es gibt einen zweiten Teil. Der heißt nicht Salt and Sanctuary, sondern Sword and Sanctuary. Ich weiß es nicht. Ist in meinem PS Plus Abo mit drin für die zweite Nutzungsstufe oder was das ist. Die ganze Zeit überlegt, ob ich spielen soll. Salt and Sacrifice, so heißt das genau.
Ah.
Soll ja, nee, nicht ganz nicht. So gut sein wie der erste Teil, aber trotzdem natürlich noch gut.
Ja, die Reviews sind durchwachsen, sehe ich gerade auf Steam. Mixed.
Naja, aber das ist ein anderes Thema. Das führt uns jetzt in mein ewiges Backlog an Spielen, die ich noch spielen möchte.
So viel Zeit haben wir nicht. Nicht nee. Heute und nicht irgendwann.
Richtig. Ich habe noch ein Age of Empires 2 Thema. Ich weiß nicht, hast du noch eins?
Nee. Also ich hätte noch ein Thema, aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.
Okay. Ich möchte über Farms mit dir sprechen.
Ja, Farms sind toll. Farms sind Farms sind so mein Grund, warum ich Age of Empires spiele, letztlich.
Ich dachte immer, ich bin ein guter Kavalleriespieler. Stellt sich raus, nein, bin ich nicht. Jetzt langsam werde ich ein guter Kavalleriespieler. Ich glaube,
das habe ich dir schon vor Jahren gesagt, ne, dass wir eigentlich, was unsere Wirtschaftsgestaltung angeht, immer in falschen Rollen gespielt haben.
Ja, um das positiv zu wenden, nutze ich jetzt ein Bild und alle Leute, die 30 Jahre oder älter sind wie ich, werden sich jetzt freuen, weil ich werde jetzt Dragon Ball referenzieren. Es gibt da diesen berühmten Kampf, einer der ersten Kämpfe, wo so ein Goku dasteht und im Ring steht und gegen seinen Gegner kämpft. Und es ist ein spannender Kampf und ausgeglichen und so etwas. Und dann irgendwann steht da Son Goku da und streift sich unter seinen Stiefeln und an den Armen und so etwas so gefühlt tonnenschwere Metallplatten ab, die ihn die ganze Zeit zurückgehalten haben. Und dann entfaltet er seine wahre Kraft, die er hat. Ne? Weil er sich quasi selbst gehemmt hatte, um zu trainieren. Und so sehe ich das jetzt. Also ich habe quasi gut mit Kavallerie gespielt, jahrelang. Und zwar mit einer beschissenen Wirtschaft. Und jetzt baue ich mehr Farms, früher Farms vor allen Dingen, weil du mir gesagt hast, hier Farms sind übrigens wichtig. Und klar, ich weiß, du hast das immer gesagt, aber irgendwie ist es jetzt angekommen. Und auf einmal merke ich, was alles möglich ist. Also das ist ja wirklich kein Spaß, welch einen signifikanten Unterschied das macht, wenn man einfach frühzeitig 3 Farms mehr hat, als ich es bisher getan habe. Es ist für mich tatsächlich nicht ganz nachvollziehbar, warum das so einen starken Impact hat, wie es das gefühlt hat.
Weil alles in diesem Spiel einfach snowballt. Also alles, alles. Das ist ja im Großen so. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist, aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich selten knappe Spiele habe. Entweder weiß ich von vornherein, okay, das sieht eigentlich schon sehr schlecht aus und ich könnte es ziemlich sicher aufgeben. Und wenn ich es dann noch gewinne, dann habe ich das irgendwie durch was weiß ich für einen Stunt oder einen Riesenfehler vom Gegner wieder gedreht. Oder ich weiß von vornherein, okay, das Spiel ist gewonnen, weil man irgendwie sich so einen kleinen Vorteil mitgenommen hat und dann kann eigentlich schon gar nicht mehr viel schief gehen, weil dieses Spiel einfach so snowballt. Und am Ende ist das Spiel dann vorbei und man denkt sich so, ja, das war ganz schön eindeutig irgendwie und der war auf meinem Elo, was war da los? Aber das liegt einfach dran, dass so Kleinigkeiten in Age of Empires unfassbar viel ausmachen. Und das beginnt schon ganz am Anfang. Und ich glaube, das mit den Farms ist so ähnlich wie das, was ich damals in unserer Magazinfolge in dem Spotlight zu Land Madness gesagt habe. Man hat immer ein gutes Gefühl auf der Map, wenn ein Gegner die ganze Zeit nur Scouts baut und man selbst ständig Speere und man verteidigt sich ja scheinbar effektiv. Aber jeder Speer ist ein bisschen Holz und dieses bisschen Holz ist eine Farm, die ein bisschen später platziert wird. Und über die Zeit hinweg macht sich das bemerkbar und man hat dann wirklich nennenswert weniger Nahrung. Und das gegenteilige Ding ist halt, wenn man das Holz nicht floatet, sondern einfach immer direkt die Farm setzt, dann haben diese ganzen Villager halt sehr viel mehr Zeit letztlich, um zu arbeiten. Und das ist ja nicht nur eine Farm, die man dann früh setzt und dann floatet man wieder 180 Holz und baut wieder 3, sondern wenn man das wirklich konsequent durchzieht, dann sind das halt, ja, wie du das eben auch gesagt hast, einfach 3 Farms oder so, die hat man früher als sonst. Und das ist Nahrung, die kommt schneller rein und erlaubt einem vielleicht anderweitig Vorteile zu bekommen, vielleicht mal ein Eco-Upgrade früher machen oder letztlich dann eben früher hochklicken und dann weitere Eco-Upgrades früher machen. Also es ist Snowballed in diesem Spiel einfach alles unfassbar.
Ja, das Snowballing trifft es eigentlich ganz gut. Bei mir hat dieses, ich sag mal, aufmerksamere und bewusstere Farms bauen einen zweiten positiven Effekt mit sich gezogen. Und das ist die Tatsache, dass ich sehr viel weniger Idle TC-Time habe. Weil ich einfach stärker in meiner Wirtschaft bin, weißt du? Ich bin da viel aufmerksamer und gucke, dass ich es optimiere und baue halt die ganze Zeit Dorfbewohner. Ich bin gleichzeitig, weil es einfach meine APM und meine Aufmerksamkeit nicht hinbekommt, nicht mehr ganz so aggressiv in der ersten Eröffnung. Das hat lustigerweise auch den Effekt, dass ich halt einfach den Scout nicht so früh verliere, sondern stattdessen mit einer größeren Gruppe angreife und mir Schaden machen kann. Also es fügt sich alles so ganz gut zusammen. Und ich habe jetzt mehr das Gefühl, wenn ich Einheiten verliere oder wenn ich generell verliere, dann liegt es schon daran, dass ich einfach schlecht gespielt habe. Und das fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Vorher hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, große Ungerechtigkeit und wie hätte ich das wissen sollen und war so ein bisschen so ne, so planlos. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, ich weiß schon, was passiert ist. Und wenn ich mir das Replay angucke, dann sehe ich erst recht die Schwierigkeit. Also einfach so, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen und die ist gesnowballt. Ne? Da hat mein Gegner das richtig gemacht.
Ja.
Und das ist alles aber so eine Kettenreaktion aus diesem, am Anfang habe ich mehr Farms, dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, dadurch habe ich mehr Optionen und ich kann eine bessere Auswahl stellen. Vorher war das so, ich konnte halt nur eine Sache machen, weil meine Wirtschaft mir quasi nur eine Sache erlaubt hat. Und dann stehe ich davon und denke mir, was hätte ich denn tun sollen? Ne? Und jetzt habe ich diese Ausrede nicht mehr. Das ist gleich ja ein bisschen schmerzhaft, aber irgendwie auch sehr angenehm für meine Entwicklung als Spieler.
Ja, also bis dahin ist das halt dann teilweise das Gefühl von wegen, wie kann der sich das alles leisten? Ja. Was passiert hier? Und das ist ein Satz, den habe ich ja schon öfter von dir gehört. Und jetzt wissen wir, wie die Leute sich das alles leisten können.
Ja, die cheaten natürlich alle. Das ist ganz witzig. Ich habe dann mal irgendwelche Replays geguckt. Da hatte ich ein Spiel, da habe ich mich halt sehr stark auf meine Wirtschaft konzentriert und mein Gegner halt super aggressiv geöffnet, hat irgendwie gelamed und hat dann direkt viele Scouts gebaut und ich konnte halt noch nicht komplett wallen, weil ich ja irgendwie meine Ressourcen kompensieren musste und. Und er hat mir irgendwie 2-3 Wills gekillt und als er mich dann gelamed hat, habe ich irgendwie an meinem zweiten Board, das ich dann panisch geholt hatte, auch noch meinen Villager genommen. Da war ich dann 2 Wills down und mir hat ein Boar gefehlt und dachte, klar, dieses Spiel ist eigentlich schon vorbei. Und habe weitergespielt und habe dann ordentlich meine Farms geplaced und mich halt irgendwie ein bisschen defensiver verhalten. Und ich habe das Spiel krass gut gewonnen. Also das war kein Zweifel daran. War ganz am Anfang in der Feudalzeit ein bisschen heikel, weil der natürlich Militär hatte und er ein bisschen früher ab war als ich. Aber danach, ne, ist es komplett zu meinen Gunsten gesnowballt. Da habe ich mir das Replay angeguckt und festgestellt, naja, ich hatte halt 0 Sekunden Idle Time und der Typ hat zwar 2 Wills von mir gekillt, aber der hatte 4 Wills Idle Time und ich stand am besten danach mit 2 Wills besser da als er. Und es hat sich so durchs Spiel gezogen. Und dann habe ich danach ein komplett neues Bild über diese Spiele bekommen und gedacht, auf meinem Elo haben die Leute eigentlich alle, die machen, ja, wenn die so spektakuläre Dinge tun wie Lame und sowas, die schaden sich damit einfach viel mehr als mir. Wenn solange ich das einfach dann nicht irgendwie panisch drauf reagiere, sondern gucke, dass ich keine Idle Time habe und nicht 120 Holz floate, bis ich 2 Farms place, sondern nach 60 Holz schon meine Farm mache. Und das geht auf, die Rechnung geht auf. Danach stehe ich einfach besser da als meine Gegner. Boah, war das eine Erkenntnis für mich, die es jetzt nachhaltig prägen.
Manchmal sind es die einfachen Sachen. Und ich kann dir sagen, das gilt nicht nur für deinen Elo. Also ich habe das Gefühl, bis diese aggressiven Eröffnungen und dieses krasse Lamen, bis die Leute das so gut können, dass ihre eigene Wirtschaft nicht darunter leidet, an dem Punkt bin ich noch lange nicht angekommen, Elo-mäßig. Ich hatte vor jetzt ein paar Tagen, ich glaube, da hatte ich dir auch direkt begeistert nachgeschrieben, gegen jemanden gespielt, der schon jenseits der 1900 war. Und der hatte mich auch auf so einer chaotischen, mega random Map gelamed und versucht zu Tower Rushen und was weiß ich nicht alles. Und ich habe da genau das gemacht, was ich früher immer in den Sokot Rush Spielen gegen dich gemacht habe. Ich habe mich einfach entspannt verteidigt, Farms hinzugefügt und irgendwie habe ich das Spiel dann gewonnen, einfach mit besserer Wirtschaft, weil der es auch nicht geschafft hat, dahinter das ordentlich zu machen. Und andersrum geht's mir auch immer so, immer wenn ich diesen Quatsch versuche und denke, oh, in dem Spiel kannst du mal lamen, das ist die Gelegenheit, die Spiele verliere ich hundertprozentig. Mhm.
Ja, schwierige Angelegenheit. Das Gruselige an dieser ganzen Reihe von Erkenntnissen, die ich habe, ist, dass es eigentlich nur eine logische Konsequenz daraus gibt, wenn man das mal weiterdenkt. Und das ist, ich glaube, ich bin nicht gut genug, um in der Ritterzeit 2 TCs zu adden. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das sinnvoll zu nutzen, weil mein Makro zu schlecht ist. Ich glaube, ich muss erst mal lernen, 1 TC und 2 TCs richtig gut zu spielen, bis ich in der Lage bin, das Ganze auch noch mit einem dritten TC zu machen. Ist der Gedanke für dich nachvollziehbar?
Nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Naja.
Hast du die Angst, dass du nicht genügend Farms dann platzierst, oder damit du die alle benutzen kannst? Oder was ist da genau die Sorge? Weil ich sehe jetzt tatsächlich, abgesehen davon, dass man halt dann weniger Militär vielleicht rauskriegt, aber das ist ja decision-making-technisch eine ganz andere Frage, kein Unterschied, ob ich jetzt damit 2 oder 3 TCs wirtschafte. Also der Mehraufwand an Makromanagement, sage ich mal, ist für mich bei 2 oder 3 TCs an sich der gleiche. Also weil ich habe ja, je nachdem, welche Einheiten ich bauen will, immer die gleichen Entscheidungen, ob ich jetzt mal Village auf einen auf die andere Ressource schicke. Das Einzige, was ich halt öfter machen muss, ist Farms bauen. Aber da das mit keinen größeren Entscheidungen verbunden ist, sehe ich da jetzt nicht den großen Unterschied. Abgesehen halt, wie gesagt, von der Entscheidung, kann ich mir ein drittes TC überhaupt leisten oder brauche ich mehr Armee?
Ja, aber das geht ja schon auch in diese Richtung. Also ich meine damit sowas wie adaptives Spielen, dass ich 3 TCs adde. Ich glaube, nach meiner Erfahrung mit einem Dark Age into Feudal Age und welche Schwierigkeiten ich hatte oder wie lange es gedauert hat, bis ich gerafft habe, wie ich da eigentlich meine Farms baue. Das klingt so dumm, ne? Es klingt jetzt, als wäre ich irgendwie so ein 500-Elo-Pleb, der nicht versteht, dass man Farms bauen muss. Aber ich finde es schwer, das richtig zu machen. Also, ohne dass da, also so, dass das nachhaltig sinnvoll ist, ne? Und dass du da wirklich keine Sekunden verschwendest, weil das snowballt halt am Anfang so. Und ich weiß nicht, ob sich das nicht auch dann einfach multipliziert oder exponentiell steigert, die Fehler, die man bei einem Makro von 3 TCs macht, weil man dann halt einfach nicht schnell genug die Farms gebaut hat tatsächlich. Weil man dann, keine Ahnung, irgendwie im Vorfeld nicht die perfekte Wirtschaft hatte, die auf die 3 TCs vorbereitet, damit du dann schnell genug Farms baust, damit du von da aus dann nach einem Anboomen dann irgendwie auch genug Militär baust, um es zu verteidigen. Es ist schon auffällig, wie oft ich 3 TCs gespielt habe und dann verloren habe. Und mein Gegner gefühlt eine bessere Wirtschaft und mehr Militär hatte als ich. Das meine ich damit. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach vom Makro her zu schlecht bei 3 TCs. Und bei 1 und 2 TCs raff ich langsam, wie das Ganze zu balancen ist, so vom Feeling her, weißt du? Und deswegen, und das schließt den Kreis meiner letzten Monate, deswegen passen Cavacher gerade so gut für mich. Also ich spiele im Moment Scouts into Archers into Cav Archers mit Light Cav zusammen. Und die Rechnung geht auf. Mein Makro dafür ist richtig, richtig gut. Ich kann immer diese Switches machen zu dem Zeitpunkt, wie ich sie machen möchte. Auch unter Druck, wenn mein Gegner das macht, weil ich so ein Gefühl dafür habe, wie ich das machen muss. Und das habe ich mir hart erarbeitet.
Ja, dann ist also dein Problem nicht das Makro mit 3 TCs, sondern das Makro vor 3 TCs gewissermaßen.
Vielleicht, ja, genau.
Ja, dann, ich glaube, da hilft halt einfach nur mehr spielen und aber ausprobieren. Also nicht zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, du baust jetzt erst 3 TCs wieder, wenn du dich jetzt nach Dutzenden Spielen mit Zweien und so wohler fühlst, sondern ich glaube, du musst halt irgendwo auch durch Fehler ein Gefühl dafür entwickeln, wann das 3. TC jetzt falsch war und nicht nur dafür, wann es falsch war, jetzt keines zu haben.
Ja, aber dieses Spiel hat es was für Leute wie dich, weißt du? Die so rein rational und gefühlstot an diese Geschichte rangehen und sich ihr Replay angucken und sagen, aha, das war mein Fehler, das mache ich das nächste Mal besser. Ich sitze dann davor, bin mega frustriert, will meinen Monitor zerschlagen und spiele eine Woche. Ich muss mir das, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich muss mir das, glaube ich, rein motivational brauche ich einen anderen Ansatz als du. Diese analytischen Zeiten, ohne Witz, vor 2 Jahren hatte ich das noch, aber so langsam geht mir die Puste dafür aus.
Ja, ich habe das ja durch dich gewonnen damals, als wir uns kennengelernt haben und du so sehr bewusst an diese Spiele generell rangegangen bist und gesagt hast, so, wir setzen uns jetzt hin und üben einfach mal. Das war mir ja bis dahin komplett fremd. Und seitdem kann ich das aber sehr konsequent machen und sehr rational, wie dir bekannt ist und wir alle hier im Podcast auch immer wieder mitkriegen. Danke dafür, I guess. Und ich würde sagen, wir können jetzt hier den Kreis dieses Podcasts tatsächlich komplett schließen und sagen, hey, wenn du Probleme hast, damit Wirtschaft auf 3TCs vorzubereiten, bin doch Litauer.
Sehr gut, weil du dann immer die 100 Nahrung extra kriegst.
Jawohl.
Jetzt hast du doch damit aber mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sag mal, ist das ein Gamechanger oder ist das fast egal?
Ich habe viel zu viel Nahrung immer.
Ah, dann stimmt also, dein Makro nicht.
Genau, ich bin noch nicht gut genug darin, spezifisch Litauer zu spielen, um daran zu denken gewissermaßen, ich werde gleich Nahrung bekommen. Mhm. Ich brauche jetzt nicht so viele Farms, wenn ich mich auf einen Boom vorbereiten will. Andererseits fällt mir auch immer was ein, um diese Nahrung auszugeben. Im Zweifel verkaufe ich dann 100 und kann auf einmal ein Attack- oder Defense-Upgrade für meine Knights früher machen. Also es ist nicht so, als hätte ich dann da permanent einen Haufen Nahrung rumliegen. Die kommt schon immer irgendwie weg. Also so ist das nicht.
Ja, und ich meine, es sind ja auch Bonus bestenfalls 200 Nahrung, die du da kriegst. Wenn du 2 TCs erlässt, ja. Das ist jetzt auch nicht die Welt.
Oh, das kann viel ausmachen.
Nein, ja, wenn das schon.
Nutzen kann.
Das schon, aber was ich damit sagen wollte, ist, du brauchst ja nicht alle 5 Minuten 2 TCs. Also es ist dann einmalige Sache und dann musst du damit umgehen und dann ist es auch gut.
Ja. So, jetzt haben wir hier sämtliche Kreise geschlossen, sind wieder bei den Litauern angelangt und ich hoffe, dass euch, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Probefolge hier von der Tafelrunde gefallen hat, dass sie euch besser schmeckte als Christian sein Bier. Vielleicht mögt ihr sie so sehr wie ich, die Litauer, wer weiß. Wenn euch generell gefällt, was wir hier so tun, wir machen jetzt ausnahmsweise mal hier die Werbung am Ende. Wer weiß, ob das ein ausnahmsweise bleibt. Ich schätze mal, die Hörerfahrung ist angenehmer dadurch. Und wir vertrauen euch einfach, dass ihr uns nicht hier überspringt. Und wenn doch, dann unterstützt ihr uns bestimmt eh schon. Denn genau dafür möchte ich Werbung machen. Unser Steady. Wenn euch nämlich gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr uns monetär monatlich unterstützen und bekommt sogar noch mehr von uns dafür. Gegenleistungen in Form von einerseits Dokumenten, Dossiers und Cheat Sheets und Build Orders. Da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu den Folgen, die wir ja veröffentlichen, nämlich in Schriftform zu lesen, weitere Gedanken nochmal alles zum Nachschauen, wenn das jetzt in der Folge vielleicht ein bisschen zu schnell ging oder so. Außerdem auf den Cheat Sheets auch nochmal übersichtlicher für, wenn man jetzt mal eine Zivilisation schnell spielen muss und einfach nochmal wissen möchte, was können die, was nicht und was habe ich hier so grob zu beachten. Dafür sind die perfekt. Ansonsten gibt's noch extra Folgen. Wir sind da auch jetzt gerade an einem neuen Konzept am Planen. Da wird wahrscheinlich jetzt auch in dieser Folge womöglich bereits schon eine Folge erschienen sein. Ansonsten kommt sie noch, wo wir nochmal die Zivilisationen, wo wir schon Civ-Podcasts zu gemacht haben, wieder besuchen möchten und einfach mal so etwas locker drüber reden, was sich denn für uns vielleicht seit der Aufnahme damals verändert hat, was wir anders sehen. Oder was wir kürzlich für Erlebnisse mit der jeweiligen Zivilisation hatten. Einfach so, ja, neue Erkenntnisse und Beobachtungen. Ich denke, so könnte man das zusammenfassen. Ja, und ansonsten, wie immer, Hinweise, Homepage www.startthegamealready.de findet sich alles zu diesem Projekt hier, was man schon immer mal wissen wollte und musste oder auch nicht. Und unser Discord-Server ebenfalls verlinkt und auch auf der Homepage zum Diskutieren mit uns und anderen Menschen über Folgen und Edge of Empires und im Grunde, was auch immer ihr wollt, in der Talk-Sektion. Da sind ganz viele nette Menschen, inklusive uns. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Es ist ungewohnt, das am Ende zu machen.
Ja, wir machen jetzt den Kreis ganz rund. Ich gebe jetzt nochmal eine Endwertung von diesem Bier ab, nachdem ich es ja nun getrunken habe und verköstigt habe. Und ich bleibe bei der 3 von 10. Also das ist, glaube ich, sehr stabil. Und das machen wir jetzt immer so, damit die Leute, die unseren Podcast hören und am Ende sich überlegen, höre ich mir diese Werbung noch an oder nicht, die werden jetzt in Zukunft immer wissen, am ganz zum Schluss der Folge gibt's dann nochmal eine Nachbewertung des Bieres nach dem ersten Eindruck. Und die Frage ist, ob die deckungsgleich bleibt. Ne? So habt ihr noch ein kleines Incentive dafür, bis zum Schluss dabei zu sein. Das ist jetzt mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ja.